So, guten Morgen, ihr Lieben. Erstmal zur Vorstellung, mein Name ist Hartmut Eger, einige kennen mich vielleicht schon, zusammen mit meiner künftigen Frau, die mir Gott als zweite Frau gegeben hat nach dem Tod meiner ersten, werden wir im Oktober heiraten und wir sind dankbar, dass ihr uns aufgenommen habt. Ungefähr seit Januar gehören wir zu euch und es tut uns gut, eine Gemeinde gefunden zu haben, die bibelorientiert ist und wo Jesus in der Mitte steht. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Dass ich dienen darf, das ist auch eine besondere Freude. Man soll dem Herrn und der Gemeinde dienen mit den Gaben, die der Herr gegeben hat. Ich pflege normalerweise mich nicht lange vorzubereiten auf eine Predigt, weil ich immer warte, bis der Herr irgendwas gibt. Da werde ich nachher was dazu sagen. Das ist der Unterschied des Wortes Logos und Rhema. Aber das Wort Gottes, ihr Lieben, das ist das Fundament unseres Glaubens. Das ist so und das muss auch so bleiben. Ich habe ja schon viele Predigten gehalten, aber immer wieder kommen wir auf den gleichen Punkt zurück. Was ist der eigentliche Ursprung unseres Glaubens? Woher kommt er überhaupt? Und die Frage für heute ist einfach, über dieses Fundament einmal kurz zu sprechen. In Römer Kapitel 10, Vers 17 lesen wir, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Die Elberfelder sagt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und da steht im Griechischen das Wort Rhema. In Kolosser 3,16 steht geschrieben, lasst das Wort Gottes, und da steht im Griechischen Logos, reichlich unter euch wohnen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr den Unterschied genau kennt. Wenn jemand da ist, das nicht genau kennt, da kriegt ihr kurz eine Einweisung. Für das deutsche Wort gibt es im Griechischen zwei Worte, entweder Rhema oder Logos. Logos ist das geschriebene Wort Gottes. Hier, die Bibel. Und die gilt von A bis Z. Kein Buchstaben weg, kein Buchstaben dazu. Das hat Herr Jesus selber gesagt. Im Hebräischen gibt es ja in der Schrift so kleine Häkchen da oben drauf. Und nicht so ein kleines Tüpfchen darf man also wegnehmen. Aber wie viel heute wird vom Wort Gottes weggenommen in vielen Kreisen? Also das ist erstmal der Start. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen Logos und Rhema? Rhema ist das vom Geist Gottes in eine bestimmte Situation hineingesprochene Wort. Predigen dürfen wir nur des Logos, nichts anderes, keine theologischen Bücher da aus dem Regal ziehen und irgendwelche menschlichen Meinungen verkündigen. Es gilt ausschließlich das Wort Gottes, das geschriebene Logos, hat Jesus auch gesagt. Aber Rhema bedeutet, in einer ganz bestimmten Situation bekommst du ein Wort. Ich sage mal ein Beispiel aus der Schrift. Die Jünger waren am See Genezareth und wollten fischen und haben nichts gefangen. Und dann kam Jesus zur Mittagszeit und hat gesagt, fahrt hinaus und werft euer Netz zur Rechten aus. Und was geschah? Sie haben einen riesen Fang gemacht. Warum? Der Petrus, der ja von Beruf Fischer war, der hätte, ich übertrage es mal in unsere heutige Zeit, der Testamentus Technicus, der hätte doch gesagt, ach Jesus, du bist Zimmermann, bleib mal bei deinem Job. Ich bin ausgebildeter Fischer, ich weiß, wann man Fische fängt. Nachts um 4 oder 5 oder 3, was weiß ich. Du hast doch keine Ahnung. Hat er aber nicht gesagt. Was hat er gesagt? Auf dein Wort hin will ich's wagen. Und da steht Rhema. Also auf dein Rhema hin, das, was Jesus in dieser speziellen Situation dem Petrus gesagt hat, als Befehl, fahr hinaus, da hat er gesagt, auf dein Rhema hin will ich's wagen. Und schon der König David hatte eigentlich erkannt, wie wichtig es ist, von Gott ein Wort zu bekommen. Ich sage da mal Rhema, das gab es ja damals bei ihm in der Sprache noch nicht im Griechischen, den hat er nicht gesprochen. Aber im Psalm 119, Vers 40 können wir es lesen. Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen. oder ich begehre deine Befehle, sagt Luther. Und genau das ist es. Du bist in einer ganz bestimmten Situation deines Lebens, vielleicht aussichtslos, hast Angst vor der Zukunft oder sonstige Dinge. Und dann ist die Stunde gekommen, wo es heißt, Herr, ich sehne mich nach deinem Befehl. Aber die meisten haben ja so ganz bestimmte Vorstellungen, wie der Befehl da aussehen sollte. Und jetzt kommt der Befehl eben völlig anders. Ja, das will ich nicht. Also Herr, so habe ich es nicht gemeint. Nein, nein. Ich sehne mich nach deinen Befehlen. Ich könnte euch viele, viele Lebenssituationen aus dem eigenen Leben erzählen, wo ich Dinge tun musste auf den Befehl des Herrn, was ich gar nicht wollte. Aber hinterher hat man festgestellt, genau das war in dieser Situation das richtige Wort. Was ist das Wort Gottes für dich und mich? Ehe wir uns mit diesem Thema mal ein bisschen näher befassen sollen, wollen wir erst einmal sehen, was Jesus zu diesem Thema gesagt hat. Im Johannesevangelium können wir das ganz kurz zitieren, Kapitel 10, Vers 34 bis 36. Und da steht im Prinzip Folgendes: Jesus antwortete ihnen, steht es nicht geschrieben? Und die Schrift kann nicht gebrochen werden. Jesus spricht immer wieder von diesen zwei Begriffen, das Wort Gottes und die Schrift. Was hat es nun auf sich? Wenn Jesus die Bibel Wort Gottes nennt, dann wollte er damit immer anzeigen, dass die Wahrheiten, die darin geschrieben sind, keinen menschlichen Ursprung haben. Menschen waren wohl beteiligt, aber nur als Werkzeuge, als Kanäle. Die Bibel hat ihren Ursprung allein in Gott. Wenn du das heute sagst, dann bist du schon auf die Seite gestellt ein bisschen. Da gibt es so viele Theologen, die alles besser wissen. Aber wir brauchen keine Theologie. Ich habe immer gesagt, Theologie ist Ersatz für den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist und er führt uns. Na. Und genau das ist es, was in der griechischen Sprache mit den beiden Worten Logos und Rhema gemeint und auch unterschieden wird. Die Bibel ist vollkommen wahr und hat vollkommene Autorität. Ihre Botschaft gilt allen Menschen. Warum? Damit wir zum Ziel kommen. Das Wort Gottes ist die Liebeserklärung Gottes an uns. So wie unser Bruder vorhin gesagt hat, das kann man sich gar nicht anders vorstellen. Ich will ein Beispiel kurz aufgreifen vom verlorenen Sohn. Hat mich sehr gefreut, dass du da was gesagt hast. Da ist mir gleich was eingefallen. Wir hatten eine junge Frau in der Gemeinde, die sich bekehrt hat und wirklich ganz in der Nachfolge, das war ihr wichtig, und sie lebte mit einem weltlichen Mann zusammen, nicht verheiratet, und irgendwann hat sie erkannt, das geht nicht. Und dann hat sie zu ihm gesagt, ich kann nicht mehr, du musst ausziehen. Aber das war schwierig, sie hat ihn ja geliebt. Aber das Wort Gottes war einfach anders. Und als sie dann, 2 Jahre später vielleicht, ich weiß nicht mehr so genau, zur Taufe bereit war, waren da vielleicht 150 Leute da. Da sind ja auch Familienmitglieder und Freunde gekommen. Und ich hatte zu Beginn des Gottesdienstes immer noch kein Rhema. Natürlich kann man über die Taufe predigen, rein von der Sache her. Aber ich brauche ja ein Rhema, also ein Wort Gottes speziell für diesen Tag. Da saß ich da vorne. Das Lobpreisteam hat ein Lied nach dem anderen gemacht und noch eins. Und ich habe immer rüber geguckt, ich hatte nichts. Und plötzlich sagt der Herr, sprich über den verlorenen Sohn. Ich war so aufgeregt, ich musste erst mal schön suchen, in welchem Evangelium steht es. Und habe ich angefangen, habe eine halbe Stunde über dieses Wort gesprochen. Plötzlich sehe ich da hinten einen Mann sitzen, den ich nicht kannte. Und dann sagt der Herr, für den ist das Wort. Und dann konnte ich eine Kurve kriegen, dann ganz zum Taufen und zu dem allem. Und am Schluss kommt er nach vorne und sagt, ich habe gehört, dass die Andrea sich taufen lässt. Und ich dachte, ich muss mir das mal anschauen. Aber heute haben sie nur für mich gepredigt. Ich bin der verlorene Sohn. Und ich habe kapiert, dass Gott mich so liebt, dass er extra eine Predigt machen lässt, nur für mich. Er hat sich dann wirklich bekehrt, hochintelligenter Mensch. Er musste oft seinen Verstand ausschalten, ließ sich dann taufen und das Ergebnis am Schluss war auch die Heirat und Familiengründung. Aber so groß ist Gottes Wort. Er zieht einfach ein Rema raus und sagt, heute gilt die Predigt dem oder dem. Und das ist Liebe. Liebe pur, wie er seinen einzigen Sohn gegeben hat für uns Menschen. Und dieses Zentralthema in der Bibel ist eigentlich, das, ich sage es mal so, das geistliche Wohlergehen des Menschen. Es geht nicht um Gesetze, dass man da alles halten muss und so, kriegt man es oder so nicht hin. Haben die Juden ein paar tausend Jahre probiert und funktioniert nicht. Es ist die große Liebe Gottes, dieses geistliche Wohlergehen für den Menschen zu bringen. Ich habe immer gesagt, die Bibel ist eine Bedienungsanleitung für das Geschöpf Gottes. Sie ist eine Zielsetzung für jeden Menschen und ein Wegweiser für den Weg in die Ewigkeit. Die Bibel spricht über das Wesen und die Folgen von Sünde. Sünde heißt im Griechischen Zielverfehlung. Und sie zeigt genau den Weg auf, wie der Mensch durch den Glauben an Jesus von der Sünde frei wird und die Folgen der Sünde gar nicht mehr zu tragen hat. In Johannes 10, 35 unterstreicht Jesus selbst ganz klar die Autorität der Bibel und sagt, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Und wie oft wird sie heutzutage aufgelöst und lächerlich gemacht? Ein Studienkollege von mir, ein Anwalt in Stuttgart, der hat mal gesagt, ach Herr Egger, Sie werden doch wohl nicht an die Evolutionstheorie glauben. Dann habe ich gesagt, ja, Sie dürfen gern vom Affen abstammen. Ich bin ein Sohn Gottes. Das ist der Unterschied. Ich muss doch der Bibel glauben. Ich muss doch der Schöpfung glauben. Ich muss doch das glauben, was die Bibel sagt. Die Wissenschaft, die hat ja heute die Theorie und morgen eine andere. Und wenn die eine widerlegt wird, dann kommt wieder eine andere. Aber das Wort Gottes ist ewig gültig. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Sie ist von Gott eingegeben. Da steht in 2. Timotheus 3, 16, eingehaucht. Hauch ist es, der Ruach. Ruach HaKodesh im Hebräischen. Der Hauch des Heiligen Geistes, der Heilige Hauch. Und dieser Heilige Geist war damals schon die unsichtbare und nie fehlende Kraft, die alle Menschen, die an der Niederschrift der Bibel beteiligt waren, kontrolliert und geleitet hat. Und Apostel Petrus hat geschrieben, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Deutung ist. Gott hat gesprochen über diese Menschen. Und wir müssen aus diesem Wort heraus glauben, dass keine in der Bibel enthaltene Mitteilung oder Offenbarung von irgendeinem Menschen stammt, sondern allein von Gott. Heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Das sagt Petrus in 2. Petrus 1, 21. Getrieben, das heißt im Griechischen an der Stelle auf Kurs halten. Also in die richtige Richtung zu gehen. Wir wissen heute, wie unsichtbar durch Satelliten im Weltall kontrolliert und auf Kurs gehalten werden. Und wie sollte es dann ausgeschlossen sein, dass Gott selbst alle Schreiber an der Bibel unsichtbar durch seinen Heiligen Geist auf Kurs gehalten hat? Und wenn man die Bibel betrachtet und weiß, wie viele Menschen davon geschrieben haben, dann muss man es einfach erkennen, dass es einen einzigen Autor gegeben hat, der diese Schrift diktiert hat. Und dann geht es natürlich los, lassen wir dieses Wort für uns gelten. Erkennen wir in diesem Wort, das geschrieben ist, das wir lesen, das der Herr uns ins Herz legt, das gepredigt wird, nehmen wir das an für unsere persönliche Situation und was passiert dann mit uns? Das Wort Gottes, was ist es denn im Einzelnen? Ich möchte mal ganz kurz 7 Bereiche erläutern. Also erstmal Fundament unseres Glaubens, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten, Matthäus 7. Jesus hat ganz anders gepredigt. Der hat nicht irgendwo einfach Gesetze vorgelesen, wie das heute noch oft im Judentum ist. Seine Worte waren mit Vollmacht begleitet. Und genau da fängt es ja an. Das heißt, Gott sucht Menschen, die er bevollmächtigen kann, dass durch sein Wort da auch was passiert bei den Menschen, dass sie frei werden von Sünden, frei werden von Last und Schuld und Sehnsüchten und all diese Dinge. Vollmacht. Und so hat Jesus gepredigt. Und da geschieht etwas. Wenn das Wort Gottes in Vollmacht gepredigt wird, dann passiert was. Nur Gottes Wort allein ist in der Lage, uns überhaupt ein solides Glaubenshaus aufzubauen. Wir müssen das Wort hören und tun. Ach, da fällt mir ein, hören. Höre, o Israel, habt ihr bestimmt schon öfters mal gelesen. Ja, was heißt es, höre, o Israel? Im Hebräischen heißt es nämlich hören, tun und verstehen. Die Reihenfolge. Wir möchten es eigentlich anders. Wir hören, dann möchte man alles verstehen und kapieren und dann entscheiden, ob wir vielleicht das tun, was wir gerade gehört haben. Nein, so rum geht's nicht. Die Bibel heißt ganz eindeutig, höre, o Israel, das heißt, höre, tu es und danach wirst du es verstehen. Wenn du allein den Satz heute mitnimmst, dann kannst du viel arbeiten im Alltag. Das ist gar nicht so einfach. Aber es funktioniert. In der Apostelgeschichte lesen wir im Kapitel 20, Vers 32, nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, dass die Kraft hat, euch aufzubauen. Oh, ihr Lieben, das ist sowas Herrliches. Das Wort Gottes baut uns auf, damit wir uns gar nicht selber anstrengen. Die Gnade, die ist so groß und der Herr macht das alles ganz automatisch. Du musst nur hören und tun. Dann funktioniert's. Aufzubauen auf dem Fundament Jeschua. Also Jeschua ist ja der hebräische Name für Jesus, wisst ihr. Und damit kommen wir zum ganz wichtigen Thema, nämlich dieser Beziehung zwischen Jeschua und der Bibel, das heißt dem Wort Gottes. Und daraus folgend dann auch und insbesondere der Beziehung des Christen, das heißt der Jünger Jesu, zur Bibel. Am Anfang war das Wort, Johannes 1,14, das Wort wurde Fleisch, Offenbarung 19,13, Jesus ist sein Name. Das Wort Gottes. Also Jesus ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Und unsere Beziehung zum Wort Gottes zeigt dir deine Beziehung zu Jesus. Wenn du keine Beziehung zum Wort Gottes hast, dann hast du auch keine Beziehung zu Jesus. Wer das Wort liebt, liebt Jesus. Wer das Wort nicht liebt, liebt Jesus nicht. Und wer sich mit dem Wort beschäftigt, beschäftigt sich automatisch mit dem Sohn Gottes, mit Jeschua selbst. Und wer mit dem Logos operiert gegen den Feind, der kämpft zusammen mit Jeschua gegen den Teufel und muss deshalb automatisch im Sieg enden. Jesus hat den Teufel besiegt. Er hat einen Triumphzug aus ihm gemacht, steht da geschrieben. Das kannst du probieren im Alltag. Es funktioniert. Und die Namensgleichheit Jeschua und Wort Gottes, die verrät logischerweise auch diese Wesensgleichheit. Die Bibel ist das Wort und Jesus ist das Wort. Die Bibel ist das geschriebene Wort und Jesus ist das personifizierte Wort. Es ist alles in einem. Der Heilige Geist offenbart uns nur im Wort, also nur in Jeschua selbst, der das Fleisch gewordene Wort Gottes ist, diesen großen Gott in Johannes 14 nachzulesen. Ich zitiere da mal nur aus dem Vers 17 etwas. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass er von ihnen gehen wird und sie trotzdem mit ihm Gemeinschaft haben werden, auch wenn er weg ist. Und das haben die ja gar nicht verstanden, wie soll das funktionieren. Und dann taucht es im Vers 17 auf. Wie können wir dich denn sehen? Und die Welt sieht dich nicht. Wie willst du dich uns, deinen Jüngern, offenbaren, aber der Welt nicht? Ja, was ist das für ein Unterschied? Was ist das für eine Art Gemeinschaft, die du mit uns aufrechterhalten willst und die nicht der Welt zur Verfügung steht? Das war für sie ein großes Problem. Und was hat er geantwortet in Vers 23? Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater und ich lieben ihn und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jetzt macht der große, allmächtige Gott Wohnung in dir und mir, zusammen mit Jesus. Jesus macht Wohnung in uns. Wann? Wenn wir sein Wort halten. Nicht einfach so. Wenn in deinem Herzen nur so furchtbar viel anderes drin ist, dann hat der Herr ja gar keinen Platz. Und da steckt eine Logik drin, die leider viele Christen außer Acht lassen. Ich möchte versuchen, das ganz kurz zu erklären. Wenn wir das Wort Gottes halten, und zwar völlig und ganz, ohne Abstriche, nichts wegmachen, erst dann sind wir in die Lage versetzt, dass der Vater und der Sohn in uns Wohnung machen können. Also ist Voraussetzung für diese Innewohnung Gottes und Jeschuas in uns, dass wir sein Wort halten. Und wenn nun ein Mensch anfängt, an Gottes Wort herumzumäkeln, Gottes Wort mit menschlichen Gedanken zu zerpflücken oder es auf den Prüfstand menschlichen Verstandes und der Wissenschaft zu stellen oder behauptet, die Bibel sei von Menschen geschrieben worden und somit den Heiligen Geist als Autor der Schrift leugnen. Und wenn sie anfangen, Gottes Wort nicht vollständig zu halten, dann wird der Mensch erleben müssen, dass der Herr aus dieser Wohnung auszieht, wenn er denn schon mal da war. Wir müssen immer uns an das Wort Gottes halten und dem Mahnen des Heiligen Geistes gehorsam sein. Ob es uns passt oder nicht, ist eine andere Frage. Die Liebe zu Jeschua äußert sich also nicht nur durch Singen und Beten und durch ein Halleluja-Getöse, sondern nur dadurch, dass wir bereit sind, sein Wort zu halten. Dadurch beweisen wir unsere Liebe zum Herrn. Natürlich dürfen wir im Lobpreis ihm unsere Liebe bekunden. Das ist ganz schön und auch wichtig. Aber diese Bekundung muss durch den absoluten Gehorsam im Alltag sich bestätigen. Es gibt viele Menschen, die sind am Sonntag in der Gemeinde, ganz Halleluja und so, aber nicht erst am Montag, schon am Sonntagnachmittag fängt es oft an, dass man seine eigenen Wege gehen will und nicht sich an das halten will, was das Wort Gottes sagt. Wir haben hier einfach ganz wichtige Bedeutungen. Das Halten des Wortes Gottes unterscheidet also den Jünger Jesu von der übrigen Welt. Das Halten des Wortes Gottes ist der größte Test, ob du als Jünger auch Gott und seinen Sohn wirklich liebst. Und dadurch, dass der Jünger Gottes Wort hält und ihm gehorcht, offenbart sich jetzt Christus in dir ganz persönlich. Und dann verstehen die anderen Leute plötzlich gar nicht mehr, ja, wie du bist. Ja, sie haben sich ja verändert. Was ist bei ihnen los? Also dann kommen dann solche Fragen und dann kann es Zeugnis sein. Ja, mein Herz ist eine Wohnung Gottes geworden. Er ist eingezogen bei mir. Und erst durch das Halten des Wortes nehmen wirklich Vater und Sohn Innewohnung in uns. Die Wichtigkeit des Stellenwertes erleben, den Gottes Wort in unserem Leben einnehmen muss, können wir nie überschätzen oder überbetonen. An der Bereitschaft, Gottes Wort zu halten, erkennen wir wirklich unsere Liebe zu Jeschua. Und wer an der Wahrheit der Bibel herummägelt, der liebt Jesus nicht richtig. Zusammengefasst heißt es ganz einfach, das Halten von Gottes Wort ist das Hauptmerkmal für uns, damit die Welt erkennt, dass wir Jünger Jesu sind. Auch wenn wir uns untereinander lieben, daran wird die Welt erkennen. Da sagen die, ja, was sind das für Leute? Was ist da bloß los? Haben wir schon öfters erlebt. Und das ist der Test, ob wir wirklich von Herzen Gott lieben. Es kann schon sein, dass mal ein anderer in der Gemeinde dir das vielleicht ein bisschen schwer macht. Ich habe das auch schon gesagt, ich liebe dich, aber du machst mir manchmal schon ein bisschen schwer. Aber trotzdem darf die Liebe nicht enden. Der Test, ob wir wirklich Gott von Herzen lieben, ist oft in diesem Alltag so drin. Und der Grund dafür, dass Gott uns seine Liebe und seine Gnade erweist, machen wir durch das Halten des Wortes Gottes. Das Halten des Wortes Gottes ist der Weg, auf dem sich Christus in uns offenbart. Und das Halten des Wortes Gottes ist die Art und Weise, wie Gott, der Vater und der Sohn in unser Leben hineinkommen und permanent bei uns bleiben. Wie hat der Vater Jesus geliebt? Er hat ihn ins Kreuz geschickt. Glaubt ihr, dass das einfach war? Ich glaube nicht. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, was soll der machen? Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Unsere Einstellung auch diesem Wort gegenüber ist gleichbedeutend wie unsere Einstellung gegenüber Gott selbst. Und das heißt doch im Klartext ganz einfach, du liebst Gott nicht mehr, als du sein Wort liebst. Du gehorchst Gott nicht mehr, als du sein Wort gehorsam bist, diesem geschriebenen Logos oder diesem gesprochenen Rema in deine ganz persönliche Situation hinein. Und du ehrst Gott nicht mehr, als dass du sein Wort ehrst. Und du hast nicht mehr Raum für Jesus in deinem Herzen, als dass du seinem Wort Raum gibst. Möchtest du wissen, wie viel dir Jesus bedeutet? Dann frag dich ganz einfach mal, wie viel bedeutet mir das Wort Gottes? Gott bedeutet dir so viel, wie viel dir sein Wort bedeutet, nicht mehr und nicht weniger. Komme ich zum zweiten Punkt. Gottes Wort ist Nahrung, steht in der Schrift. Und zwar eine ganz geeignete Nahrung. Wisst ihr, sobald du wiedergeboren bist und da ein neues geistliches Leben entstanden ist, muss doch diesem neuen Leben auch Nahrung zugefügt werden. Und Petrus schreibt uns im 1. Petrus 2 einiges über die Milch des Wortes und über feste Speise. Das könnte man alles nachlesen, was da so steht. Und da steht, als erstes müssen wir ja in unserem Herzen gereinigt werden. Also alles, was sauer ist, der Sauerteig, was ranzig ist, das muss raus. Und wenn diese Reinigung nicht geschieht, dann gibt es auch keine wohltuende Wirkung des Wortes Gottes, weil das würde ja dann zunichte gemacht werden. Aber wenn das alles passiert ist und wir gereinigt sind und jetzt kommt das Wort Gottes hinein, dann ist es so, wie wenn ein Baby geboren ist und jetzt Milch braucht. Und so wie dieses kleine Kind eine Nahrung braucht, um wachsen zu können, so braucht unser neuer Mensch in Christus eine Nahrung, um wachsen zu können. Und das ist das Wort Gottes. Mit der Taufe fängt es ja eigentlich erst an. Du bist noch lange nicht im Ziel, aber da bist du auf dem richtigen Weg. Und in Matthäus 4 können wir lesen, und er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, und da steht Rema. Also ich habe bei mir in meiner Bibel im Neuen Testament überall, wo Rema steht, mit einer Farbe angemalt und wo Logo steht, mit der anderen Farbe. Es ist hochinteressant zu sehen, wo da der Unterschied gelegt wird. Wann spricht Gott zu dir hinein? Und das Wort, das durch den Mund Gottes geht, das ist das Rema für dich ganz persönlich. Das Rema Gottes ist das geistliche Gegenstück zum Brot. Es ist also für den geistlichen Menschen das Nahrungsmittel des Wortes Gottes. Und Jesus sagt, jedes Wort, das aus dem Mund Gottes geht, also das heißt, dass wir die gesamte Bibel brauchen, jedes einzelne Wort. Und oft, ich weiß nicht, hunderte Mal reicht nicht, habe ich immer den Herrn gefragt, wie siehst du das? Und dann schlage ich meine Bibel auf und dann kriege ich eine Antwort. Oder wenn ich sie nicht gleich kriege, dann kriege ich sie vielleicht nächsten Sonntag in der Predigt. Da kommt es auch ab und zu mal vor, dass der Prediger nur irgendeinen Satz sagen muss. Ja, da könnte ich viele Beispiele erzählen. Da musst du einen Satz sagen und dieser Satz, der gilt nur einer Person. Und die Person kommt nachher und sagt, heute hat Gott zu mir gesprochen. Und das ist das Wichtige. Einfach hören. Und sagt mir keiner, ich höre das nicht. Also, wenn einer sagt, das weiß ich nicht, ob das mir gilt, dann sage ich, wahrscheinlich ist da die Gewille gerade im Weg, der das gar nicht hören will. Das ist schon wie bei Kindern auch so, oder wenn ein Kind schon erzogen hat, der weiß, wie das ist. Die hören schon, aber sie wollen nicht. Das Rema Gottes ist wirklich dieses geistliche Gegenstück zum Brot. Und Glaubenssiege feiern wir nämlich nur durch Gottes Wort. Und wenn ein Bekehrter die Bibel nicht kennt, das heißt Gottes Wort nicht aufnimmt wie ein Baby, die Milch, dann braucht er sich auch nicht zu wundern, wenn kein Wachstum entsteht. Geistliches Leben stirbt dann ab. Es gibt unter den Gläubigen genügend traurige Beispiele einer verzögerten Entwicklung aufgrund unzureichender Nahrungsaufnahme. Ich weiß, dass der Satz ein bisschen aneckt vielleicht, aber ist egal. Es ist einfach so. Gottes Wort ist nicht mehr als Milch und Brot. Es ist viel, viel mehr. Es ist auch eine feste Speise, nachzulesen in Hebräer Kapitel 5. Da wird beanstandet, dass die Menschen immer noch Milch bedürfen und dass sie unerfahren sind in den Worten und die feste Speise nicht verstehen. Also muss man da was gegen tun. Haben wir hier nicht das Bild der größten Schar der sogenannten Christen auch heutzutage? Schwach und unreif, nach vielen Jahren immer noch ein geistliches Baby, unfähig, biblische Unterweisung zu verdauen, was über die Milch hinausgeht. Das ist wie bei Kindern. Also bei meinem Kind war es mal so, was Süßes hat immer geschmeckt. Spinat, ja. Und so ist es im Geistlichen auch. Es gibt einfach Dinge, auch aus der Bibel heraus, die gefallen unserem alten Menschen und es tut gut und es nimmt man gerne an, spricht aber der Herr mal ein bisschen in eine andere Richtung, dann so ungefähr. Entschuldigt, aber ich kann es fast nicht anders darstellen. Und keiner ist jedoch verurteilt, in diesem Stadium zu bleiben. Und vorwurfsvoll ermahnt deshalb der Schreiber des Hebräerbriefes und bittet um Abhilfe. Er sagt, infolge der Gewöhnung geübte Sinne erhalten. Das heißt, wir müssen also mit dem Wort Gottes arbeiten, uns daran gewöhnen, dass Gott uns auch heute Morgen vielleicht etwas gibt, was ich nicht hören und gleich gar nicht tun will. Aber probieren wir es mal. Ich erlebe oft, dass ich morgens ein Wort aufschlage und verstehe gerade nicht, was der Herr mir jetzt mit diesem Wort sagen will. Nachmittags um 16 Uhr tritt eine Situation ein und dann heißt kapiert. Ah, der Herr hat mich schon vorbereitet auf diese Situation. Ist also meine Reaktion um 16 Uhr biblisch betrachtet die richtige? Wenn mir der Herr dieses Wort nicht gegeben hätte, dann hätte ich vielleicht in meinem alten Menschen, in meinem Fleisch und so ein bisschen anders reagiert. Und das ist Wegführung. Und dazu brauchen wir das Wort Gottes. Und Jeremia sagte schon, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Kann jeder entscheiden, ob er gerade fasten will und das Wort Gottes gar nicht annehmen. Dann passieren meistens andere Sachen. Wir müssen das Wort Gottes essen und nicht nur uns darüber informieren. Keiner wird satt durch Informationen über Brot. Du kannst im Internet recherchieren, wie viele Brote das es gibt und wie die gemacht werden und was da alles drin ist. Da bist du auch nicht satt. Du musst es essen. Und genauso ist das Wort Gottes auch, ja. Es ist zum Lachen und trotzdem wichtig. Ihr versteht ja, was ich meine. Also, Brot ist das Kohlenhydrat oder der Zucker für unser Gehirn und das Wort Gottes ist das Kohlenhydrat für unseren Geist. Wenn ihr euch den Satz mitnimmt, dann versteht ihr, wie ich es meine. Ich möchte zum dritten Punkt kommen. Die Bibel ist Straßenkarte und Navigationssystem. Da hat heute Morgen schon jemand drüber gebetet, hat mich gefreut. Das passt da hinein. Jesus hat gesagt im Johannes 14, dass er hingeht, um uns eine Stätte, also Wohnungen, zu bereiten. Und wie kommen wir dahin? Nehmt es mal als Beispiel. Ein Computerprogramm für Deutschland, moderne Straßenkarte. Ja, da gibt es tolle Namen, Super Travel oder Navigationssystem oder Google Maps. Da gibt es so alles Mögliche. Also ich nehme lieber das Google Maps, weil das ein bisschen aktueller ist als mein BMW-Navigationssystem. Und so bin ich auch im Geistlichen. Ich nehme lieber das, was der Geist Gottes mir offenbart, als mir irgendjemand da so erzählen will. Und wie funktioniert ein Navi? Es zeigt doch den schnellsten Weg oder den kürzesten Weg. Es zeigt auch die Reiseroute. Es zeigt Sackgassen, Einbahnstraßen und ganz moderne sogar noch den Stau oder Baustellen und führen drumherum. Unser Lebensziel ist also zumindest eine Wohnung beim Herrn mit ewigem Leben. Es gibt noch andere Ziele, geistlich, aber es bleiben wir mal da dabei. Haben wir dieses Ziel eingestellt in unserem Lebensnavi? Du kommst nicht ins Ziel, ohne dass du es nicht einstellst. Du kriegst auch keine Wegführung im Navi, wenn du das Ziel nicht einstellst. In jedem Navi dieser Welt geht es zuerst um die Zieleingabe. Und wenn das Ziel eingegeben ist, dann geht es um die Zielführung. Und dann geht es um den Gehorsam gegenüber dieser Stimme, die aus dem Navi kommt. Ja gut, das ist ja ganz einfach. Also ich kenne eine ganze Menge junge Leute, die kennen nicht mal mehr die Straßenkarte in Deutschland. Ich rufe mich einer an, wie komme ich hier von hier nach Heilbronn? Da habe ich gesagt, hä? Wieso musst du das mich fragen? Ja, ich kenne mich auf der Landkarte nicht aus. Und mein Navi tut gerade nicht. Also, ein bisschen komisch. Also wir haben die Bibel und das ist wie unsere Landkarte. Aber wenn wir die kennen, dann können wir auch ohne Navi fahren, weil ich ja genau weiß, wie und wo. Aber besser ist, ich habe noch das geistliche Navigationssystem, dass ich dem Heiligen Geist erlaube, dass er mich erinnert. Oh, da fällt mir ein Beispiel ein. Also das muss ich jetzt sagen, auch wenn ich Zeit. Ja, man muss immer praktische Beispiele bringen. Ich war mit meiner Frau, ich mache es ganz kurz, auf einem Schiff, wo wir Juden aus der Sowjetunion begleitet haben nach Hause, nach Israel, von der Ukraine, also von dem Hafen in Odessa bis nach Haifa. Und da haben wir die 350 Juden geführt. Und dann sagt der Herr zu mir, nee, zuerst meine Frau. Meine Frau hat gesagt, willst du denn mit den Leuten mal ins Gespräch kommen? Das ist unsere Aufgabe. Und er hat gesagt, du, ich komme dann ins Gespräch, wenn der Geist Gottes mich schickt. Ja, sind ein paar Tage auf dem Schiff vergangen, wir waren schon einen Tag vor Haifa. Und dann sagt der Herr zu mir, geh in den Pool. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht unbedingt in den Pool rein will, auf dem Schiff, wo vorher schon 350 Menschen da drei Tage geschwommen sind und alles. Also keine große Lust gehabt, aber ich muss ja Gottes Wort gehorsam sein. Also habe ich meine Badehose angezogen, Bademantel, ging in den Pool und der war leer. Ein junger Mann, so 20 Jahre, der ist da geschwommen. Und da dachte ich, ja, vielleicht ist das jetzt meine Aufgabe, wieder einfach ins Wasser. Aber ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend. Und dann lief da eine Frau vorbei, sehr korpulent, rutscht aus und fliegt ins Wasser. Der junge Mann und ich, wir sind beide auf sie gestürzt, um sie herauszuholen. Und das war der Anlass, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Gott macht manchmal schon auch komische Dinge, aber passt auf. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du auf dem Schiff? Ja, ich gehe mit meinen Eltern jetzt nach Israel, wir wandern aus. Und meine Schwester wohnt da schon in Beit Shemesh, das ist südlich von Jerusalem. Und was machen Sie auf dem Schiff? Habe ich gesagt, und ich beobachte, wie dein großer Gott Israels seine prophetische Aussagen aus dem Alten Testament erfüllt und jetzt sein Volk nach Hause führt. Und da steht sogar geschrieben, ihre Unterdrücker werden sie auf den Armen nach Hause tragen. Und da ich Deutsche bin und mein Volk die Unterdrücker waren im Holocaust, darf ich euch jetzt nach Hause bringen. Ach, es gibt keinen Gott. Und einen jüdischen Gott gleich gar nicht. Puh, es war natürlich die Aufgabe groß. Dann habe ich zu ihm gesagt, können wir uns unterhalten? Ja, er hat gesagt, also in 30 Minuten an der Kaffeebar. Ich habe Englisch mit ihm gesprochen. Dann habe ich eine Russisch-Übersetzerin geholt dazu. Und dann haben wir da diskutiert. Ein paar andere haben auch noch zugehört. Aber er wollte gar nichts wissen von seinem Gott. Da habe ich gesagt, bist du bereit für einen Test? Ja. Habe ich gesagt, also sag mir deine zwei größten Probleme, die du gerade hast. Hat er gesagt, ich habe in Moskau einen Studiengang begonnen mit zwei Fachrichtungen und die gibt es in Jerusalem an der Uni nicht. Zweimal geschrieben, zweimal abgelehnt. Das ist furchtbar für mich, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Habe ich gesagt, zweites Problem, ja, wenn wir jüdische Menschen aus der Sowjetunion nach Israel kommen, dann kriegen wir wohl ein Jahr Unterstützung, aber danach müssen wir selber einen Job haben. Und ich würde gleich am Anfang gerne so einen Nebenjob haben, neben dem Sprachkurs, damit ich meine Eltern ein bisschen unterstützen kann. Und das ist finanziell ein großes Problem. Ich habe gesagt, also Problem erkannt. Bist du bereit, dass ich zu deinem Gott bete? Ja, das können Sie, aber ich glaube nicht. Er hat gesagt, du musst auch nicht glauben, das mache ich. Und dann habe ich das Gebet mit ihm gesprochen. Ja, das war dann soweit gut. Und dann hat er gesagt, aber interessieren wird mich schon noch ein bisschen mehr. Dann habe ich gesagt, also heute Abend 20 Uhr an der Reling. Dann haben wir von 20 Uhr bis nachts um 3:30 habe ich ihm die ganze Geschichte Israels ganz vorne angefangen bis heute erzählt, auf Englisch halt. Und dann um 7 Uhr sind wir angekommen im Haifa und wir vom Personal mussten als erstes raus. Und da war ja schon das Innenministerium da und hat den ganzen Menschen da die Pässe da ausgegeben. Die hatten schon ihr Ziel, ihre Wohnung und alles. Und als meine Frau und ich da rausliefen, da stand er mit seinen Eltern. Und der Vater nimmt mich in den Arm. Ich wusste nicht, warum. Ich habe mit dem noch nie gesprochen. Also was zwischen 16:30 und 19:00 da in der Familie abgelaufen ist, wusste ich nicht. Dann habe ich einen Zettel gekriegt mit der Adresse, wo die da sind. Und jetzt, kurz ein paar Tage später, war es mir innerlich so, fahre jetzt nach Bet Shemesh. Und hat mir Vater gesagt, bist du verrückt? Jetzt ist abends und dafür fast 2 Stunden bin ich da hoch Richtung Jerusalem. Ich habe gesagt, du, ich muss dahin. Und da bin ich gefahren. Jetzt kommen wir zum Navi. Jetzt komme ich da oben an in dem Bet Shemesh und alles hebräisch geschrieben. Habe ich die Taxifahrer angesprochen, keiner spricht Englisch. Deutsche sowieso nicht. Die haben nur Russisch gesprochen oder Hebräisch. Da habe ich gesagt, Herr, wie finde ich die Straße? Es gibt keine Karte, die ich lesen könnte. Alles Hebräisch. Habe ich gesagt, Herr, wenn du mein Navigationssystem bist, dann sprich doch einfach. Ich höre, du sagst rechts, links, irgendwo werde ich ankommen. Da habe ich gebetet in Ruhe und dann bin ich losgefahren, so wie es mir war. Und irgendwo sehe ich da an einer Bank ein jüdisches Ehepaar sitzen, die haben intelligent ausgesehen, da habe ich gedacht, vielleicht sprechen sie Englisch. Dann habe ich auch gehalten und habe auf Englisch gefragt, ja, wo ist die Straße? Hier, sie sind doch in der Straße. Haben gesagt, oh toll. Und die Hausnummer, das ist da vorne das Hochhaus. Da bin ich dahin. Und ich wusste, in der Wohnung 24 muss er wohnen, 3 Wohnungen pro Etage, 1, 2, 3, also Etage 8, ganz rechts. So war meine Logik. Da bin ich dahin, alle Namen hebräisch, ich konnte nichts lesen, klingle, wer macht auf? Der Vater von dem jungen Mann. Hat mich in Russisch angeschrien, wie man Halleluja schreit, nimm mich in den Arm, in seine dicken, kräftigen russischen Arme, hat mich fast erdrückt. Die Mutter ging gleich ans Telefon, ein paar Minuten später kam der Pavel hoch, gerannt und dann sagte er zu mir, mein Gott lebt. Hab ich gesagt, was? Wie meinst du das? Ja, sie haben doch gebetet zu meinem Gott. Und ich bin hier angekommen und einen Tag später aus Jerusalem von der Universität die Genehmigung meiner Studiengeschichte. Und ich habe am anderen Tag noch einen Job bekommen, da unten in der Bonbonfabrik, nebenher. In der ganzen Straße wohnen seit 2 Jahren russische Juden und keiner hat einen Job. Und sie haben gebetet zu meinem Gott. Also er lebt. Das war herrlich, das zu erfahren, wie der große Gott funktioniert. Ganz einfach. Heute hat er eine hohe Position im Geheimdienst in Israel. Hat sich bekehrt mit seiner Familie, hat Jesus gefunden. Und ja, also so viel geschwind zum Navigationssystem. Links, rechts. Also der Herr kann schon uns führen, wenn wir, ich sage immer, so naiv sind und dem glauben, was der Herr uns sagt. Und das dann tun, unseren Verstand mal ein bisschen ausschalten. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns, darum sollen wir uns umso mehr Acht haben auf das gehörte Wort, da steht Rema, damit wir nicht am Ziel vorantreiben. Die Bibel ist also, ganz einfach gesagt, nicht nur ein interessantes Buch, sondern für dich und mich die Generalstabskarte zur Ewigkeit. Sie ist unser geistliches Navigationssystem für unser ganzes Leben. Sie führt uns ans Ziel in der Liebe Gottes. Sie navigiert uns auch durch Schwierigkeiten im Alltag. Und sie führt uns an Sackgassen und Einbahnstraßen vorbei, warnt uns durch den Heiligen Geist vor Staus und vor allen Dingen vor Abwägen und bringt uns zum ewigen Leben ins Vaterhaus. Es gibt Menschen, die nur noch auf Visionen, Träume und Direktoffenbarungen aus sind und dabei das Wort Gottes vergessen. Das ist auch nicht gut. Sie werden ganz schnell zu Träumern auf der religiösen Autobahn. Und andere lassen sich hin und her treiben von aller Lehre und kennen das Wort Gottes nicht mehr. Sie werden zu frommen Landstreichern, die nie ans Ziel kommen. Denn Gesetze aufbauen können viele, die oft gar nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Wir brauchen täglich Gottes Wort als Generalstabskarte auf unserem Weg in die Ewigkeit. Und wir sollten keinen Schritt gehen, ohne auf die Stimme aus diesem göttlichen Navigationssystem zu hören. Es gibt noch einen Punkt. Gottes Wort ist ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Da könnte man eine ganze Predigt drüber halten, nur über diesen einen Satz. Wir sind Freunde Jeschuas geworden, aber nur dann, wenn wir das tun, was er uns gebietet. Ich liebe euch und ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Also das ist ja nicht gerade so auf unserer Ebene zu Freundschaften. Also wenn ich zu dir sagen würde, du bist mein Freund, dann musst du das tun, was ich sage. Dann würde ich auch sagen, halt mal, wo bist du angekommen? Aber auf göttlicher Ebene ist es eben so. Jesus hat immer das beste Rezept für uns und hat immer die besten Entscheidungen. Und er sieht oft ganz weit nach vorne. Und deswegen gebietet er uns etwas. Und das müssen wir dann tun und dann wissen wir, am Schluss geht es gut aus. Aber ich darf noch einen Punkt nicht vergessen, das gehört dazu. Gottes Wort ist uns zur Waffe gegeben. In Epheser 6 steht geschrieben, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Rhema Gottes. Also das in diese Situation hinein passende Wort Gottes. Und mit diesem Wort können wir gegen den Teufel angehen. Und wenn der Feind dann angreifen will, was er ja oft tut, oder uns sogar vernichten will oder uns zu Handlungen verführen, die nicht biblisch sind, dann müssen wir das beim Namen nennen und müssen ihm sagen, so wie Jesus gesagt hat, es steht geschrieben. Und mit diesem es steht geschrieben können wir den Feind buchstäblich verjagen. Das ist die Waffe. Und Gott gibt uns wirklich eine siegreiche Waffe in die Hand und das ist sein Wort. Also mir ist meine Bibel immer sehr wichtig und wenn ich irgendwo hinfliege, kommt die nie in den Koffer. Ich weiß nicht, wo der Koffer ankommt. Die ist immer in meinem Handgepäck, also die darf nicht weg. Da steckt so viel drin und das ist so wichtig, dass wir uns nur auf das Wort Gottes stützen. Und Jesus diktierte nicht dem Satan irgendwas. Er verließ sich auch nicht auf seinen Verstand oder er setzte nicht auf irgendwelche Erfahrungen, sondern er hat immer nur gesagt, es steht geschrieben. Und das weiß der Teufel natürlich auch. Und dreimal griff Jesus zu dieser Waffe des Wortes Gottes. Immer wieder hat er gesagt, es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. Noch zum Schluss, Gottes Wort ist auch ein Scheinwerfer auf unserem Weg. Das ist im Alten Testament schon erkannt worden, Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und wir hätten immer sehr gerne, dass das Wort Gottes ein Fernlicht ist. Dass wir das ganz weit da vorne schon sehen, da geht's hin. Aber nee, das ist eine Leuchte, da kannst du gerade den nächsten Schritt erkennen. Hatte ich mal ein langes Gespräch mit einem jungen Mädchen, die unbedingt heiraten wollte und niemanden gefunden hat. Dann habe ich gesagt, du willst jetzt schon wissen, was dahinter ist. Nee, nimm einfach Gottes Wort und vertraue dem Herrn und er zeigt dir Schritt für Schritt. Er hat sie dann ein Jahr später in einen Missionsauftrag geschickt und dort hat sie ihren Mann kennengelernt und heute ist sie in der Mission, er hat ein paar Kinder und immer wieder sagt sie, wenn sie mich sieht, die Taschenlampe war wichtig. Bloß der nächste Schritt, nicht das weit entfernte Ziel. Gottes Wort ist uns als Licht im Dunkeln gegeben und es ist uns einfach wichtig. Praktizier's einfach. Wenn andere sich nach den Irrlichtern der Philosophie richten, dann halten die Jünger Jesu an den Aussagen der Bibel fest. Und wenn andere sich den trüben Lichtern der Psychologie annehmen und eine Wegweisung erhoffen, holen sich Jünger Jesu Orientierung nur aus dem Wort Gottes. Und wenn andere ein Opfer der verführerischen Lampen der Esoterik, Astrologie und des Spiritismus werden, dann öffnen Jünger Jesu die Heilige Schrift. Ich könnte noch viele Punkte dazu sagen, aber ich möchte jetzt an dieser Stelle doch vielleicht noch mit einem praktischen Beispiel abschließen. Ist mir gerade eingefallen, wo ich da von Psychologie gesprochen habe. In unserer Gemeinde war ein Bruder, der hatte einen Nachbar und der Nachbar hat zu ihm gesagt, kennen Sie eigentlich jemanden, der vollmächtig beten kann und nicht nur das Vaterunser spricht? Ja, warum? Ja, meine Tochter ist in der psychiatrischen Klinik. Sie ist Krankenschwester und sie war sogar Lehrkrankenschwester, aber ist nicht mehr ganz klar. Und da hat er mich gefragt, ob ich dazu bereit wäre. Und er hat gesagt, ja gut, wenn der Herr mir grünes Licht gibt, dann schon. 2 Wochen später hatte ich grünes Licht, habe ich den Mann angerufen und gesagt, wir können da hinfahren. Da sind wir hingefahren und da kam der Psychiater und hat gesagt, Herr Pastor, ich sollte Ihnen mal einiges erzählen. Er hat gesagt, nee, erzähle Sie mir gar nichts. Was die Ursache bei dieser jungen Frau ist, das weiß Gott. Und er hat mir ein Wort gegeben. Geben Sie mir ein kleines Zimmerlein, dass ich alleine mit ihr reden kann. Da habe ich mit ihr geredet und habe gesagt, das und das, das ist ihr Problem. Dann heult sie und hat gesagt, darüber habe ich noch nie mit jemandem gesprochen. Er hat gesagt, dann wird es jetzt höchste Zeit. Und das müssen wir seelsorgerlich abarbeiten. Dann kommt das alles unter das Blut Jesu und einfach nach der Bibel die Sache da vorgenommen. Und da rief sie mich eine Woche später an. Mir ist noch was eingefallen, Sie müssen noch mal kommen. Da bin ich hin, hat der Psychiater gesagt, können Sie mir sagen, wie ich Heilsgewissheit kriege? Und er hat gesagt, warum fragen Sie mich das? Sie haben doch Psychologie studiert. Er sagte, ja, an dieser jungen Frau hat sich schon was verändert. Und da konnte ich ein sehr langes Gespräch mit ihm führen. Sie durfte dann wieder Unterricht geben und noch mal 2 Wochen später ist sie kerngesund entlassen worden. Ergebnis, der Psychiater hat sich bekehrt und später haben sie noch geheiratet. Aber versteht ihr, was ich meine? Die Bibel ist unser Navigationssystem und wir brauchen das Rema Gottes. Wir brauchen das, was wir jetzt tun müssen oder nicht tun sollen. Und da möchte ich euch ganz viel Mut zusprechen, das wirklich im Alltag mit einem gehorsamen Herz zu probieren. Es funktioniert. Gottes Wort ist alles. Der Herr segne euch dazu. Darf ich noch beten zum Schluss? Ja. Herr, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Du hast uns dieses Wort als Liebesbrief gegeben, weil du es gut mit uns meinst. Es sind nicht nur Vorschriften, sondern es ist wirklich die Zielsetzung, die du für unser ewiges Leben gegeben hast. Und wir möchten gehorsam sein und das tun, was du uns sagst. Und ich bitte dich, dass du nicht zweideutig, sondern eindeutig in jedes Menschenherz sprichst, damit die Menschen erkennen, das hat Gott gesagt und das will ich tun. Der Herr segne die ganze Gemeinde dazu. Ich danke dir. Amen. Amen.